Heute bei mir zu Gast im Geldgespräch ist der ja deutschlandweit bekannte YouTuber, Podcaster rund um das Thema Finanzen, Kolja Barkhorn. Hallo Kolja, hallo nach Mallorca.
Hallo.
Ja, Kolja, du hast ja geschafft, wovon viele RTL 2 und Vox-Zuschauer träumen, leben und arbeiten auf den Balearen. Wie sieht's denn aktuell aus auf der Lieblingsinsel der Deutschen?
Ja, hallo erstmal. Danke für das Interesse hier. Also es ist leider sehr, sehr, sehr ruhig hier. Natürlich hat das auch gewisse Vorteile, wenn man mal an den Strand gehen will. Da ist wirklich nicht viel los. Man hat hier direkt, ich habe den Strand hier vor der Tür und das ist wirklich schon angenehm. Aber auf der anderen Seite vermisse ich das auch irgendwie so dieses ganze tobende Leben, die ganzen Leute auf der Straße im Sommer, abends lange draußen sitzen mit Freunden hier irgendwie chillen. Und wir haben ja auch immer viele Leute, die irgendwie aus der Finanzszene oder auch allgemein aus dem Bekanntenkreis hier zu Besuch sind. Und das vermisse ich schon, muss ich sagen, sehr stark. Und wirtschaftlich gesehen ist alles okay soweit bei mir. Das konnte man dadurch das ganze Online-Geschäft gut abfedern. Aber ja, ich habe natürlich sehr viel Sorge um die Wirtschaft hier lokal. Und da kriegt man auch viele leider halt nicht so schöne Stories mit, wie das gerade hier abläuft, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Insel letztendlich, die vom Tourismus lebt. Ja. Ist denn da die Inselregierung irgendwie auch aktiv Richtung, möglichst einer schnellen Öffnung wieder? Oder ja, gibt es da irgendwie auch Petitionen und Zusammenschlüsse der Gastronomen und Hoteliers?
Ja, genau. Also die spanische Regierung wird ja von Sozialisten geführt. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Und die sind jetzt wirklich, also EU-weit hat Spanien wirklich noch härtere Lockdown-Regeln erlassen als in Italien. Also in der absoluten schlimmsten Phase des Lockdowns war es wirklich so, dass man nur noch zum Einkaufen und, wenn man einen Hund hatte, mit dem Hund rausgehen durfte. Und das war dann wirklich teilweise so, dass ich hier mit dem Hund draußen spazieren war und die Polizisten hinter mir standen und gesagt haben, laufen Sie schneller. Ja, und Sie dürfen nur bis da vorne und dann sofort wieder zurück. Also das war wirklich, fast schon wie so eine Diktatur. Und die balearische Regierung, die hat sich da so ein bisschen immer ungerecht behandelt gefühlt. Die haben auch von Anfang an immer so ein bisschen gesagt, die wollen, da sie halt eine Insel sind und besser physisch einfach von der Außenwelt getrennt sind, wollen sie einfach ein bisschen so ein anderes Verhältnis haben von Lockdowns. Das hat aber nicht funktioniert am Anfang. Und jetzt, die haben rund um die Uhr auch Werbekampagnen gemacht, dass sie wieder Touristen wollen hier. Und jetzt gibt's ja so die ersten Pilotprojekte, glaube ich, für Mitte, Ende Juni geplant, wo dann auch deutsche Touristen schon hier herkommen dürfen.
Ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber das Ostergeschäft und Frühsommergeschäft ist natürlich auf jeden Fall weg.
Ja, ne? Kann man sagen.
Ja, dann hoffen wir mal auf das Beste für die Menschen vor Ort.
Ja.
Kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Und was ich dir ja wirklich hoch anrechne, ist ja, dass du das sehr stiefmütterlich behandelte Thema Finanzen in Deutschland einerseits unterhaltsam, aber auf der anderen Seite auch sehr lehrreich aufbereitet hast und es ja eigentlich so mit als Erster über die digitalen Medien wirklich so jungen Leuten zugänglich gemacht hast, kann man ja so sagen, ne? Insbesondere eben über YouTube, über deinen Podcast. Ja, nun ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du nicht von der Schule abgegangen bist als Finanzfachmann. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen seinerzeit? Und dann hast du angefangen, so dich fürs Thema Finanzen zu interessieren.
Ja, das ist komplett richtig. Also ich war eigentlich nach der Schule überhaupt an nicht viel Sachen interessiert. Bin dann zur Bundeswehr gegangen und dort habe ich dann, also ich war so wenig auch an Finanzen interessiert, dass ich noch nicht mal wusste, dass man bei der Bundeswehr überhaupt auch Geld verdient. Ja, ich dachte, ich muss da quasi hin, wehrpflichttechnisch, und dann irgendwann hieß es, geben Sie mal bitte Ihre Kontonummer an für Ihren Wehrsold. Und ich so, ah, okay, man kriegt hier Geld, ist ja cool. Aber irgendwie hatte ich irgendwie diesen Einblick oder diese Einsicht, dass ich nicht das dort raushaue. Und habe das einfach so gespart. Ja. Und habe dann aber später auch was ganz anderes gemacht, was nichts mit Finanzen zu tun hatte. Nämlich habe mich so sehr viel für diesen ganzen Filmbereich und so interessiert. Und habe das dann auch studiert. Und habe somit auch dann so ziemlich früh bei YouTube angefangen, einfach so kleine Clips hochzuladen. und habe darüber dann nach und nach gemerkt, ah, okay, diese Online-Welt, gerade über YouTube, das ist ja wirklich interessant, ja. Also ich kann mich noch sehr gut an eine South Park-Folge damals erinnern, wo es darum tatsächlich ging, dass im Internet noch nicht Geld verdient werden kann, dass es aber in Zukunft die Möglichkeit sein wird. Es war eine sehr alte. Und dann habe ich einfach irgendwann so eine Mail bekommen von Google damals, ja, wir würden gerne dein Video monetarisieren mit Werbung und so. Und dann habe ich das einfach so zugelassen und ein Jahr später haben die dann die erste Auszahlung gemacht. Und da hat es dann so wirklich angefangen, Klick zu machen, was Finanzen betrifft. Aber so wirklich zu diesem ganzen Aktienthema und so weiter bin ich erst so mit 24 Jahren ungefähr gekommen, weil mir eine damalige Freundin ein Buch einfach über die Börse und über Aktien geschenkt hat. Und das fand ich einfach so von der ersten Sekunde an extrem spannend und interessant. Und so habe ich mich dann eigentlich selber da eingearbeitet.
Weißt du noch, welches Buch das war?
Ja, das war, steht da hinten irgendwo, das war dieses Aktien und Aktien Basics vom G&U Verlag. Das sind die, also das Buch an sich ist jetzt nicht unbedingt sehr ein sehr gutes Buch, ja. Aber das hat sehr viele Bilder und einschlägige Erklärungen, auch mit Costolani und so weiter. Und das ist jetzt kein Buch, wo man irgendwie strategisch wirklich irgendwie lernt, sich was im Aktienbereich aufzubauen. Aber es hat auf jeden Fall mein Interesse und dafür war das Buch auf jeden Fall perfekt. Und es hat auch ganz gut die Basics vermittelt. So, was ist eine Aktie, wie wird die ausgegeben und so weiter, ja.
Ja gut, das ist das Ziel der Autoren quasi voll erreicht.
Und eigentlich schon, ja.
Ja, wenn die Leidenschaft entbrannt ist.
Ja.
Gut, ich meine, Mitte 20 ist ja sogar noch relativ früh, ja. Das heißt, da kann man die Zeit ja auch noch schön für sich spielen lassen als Anleger. Wann hast du denn angefangen, dann das Ganze zu kombinieren? Dass du also letztendlich gesagt hast, okay, deine Leidenschaft so für Film, für Video und dann eben mit Finanzen zu koppeln? Oder ich meine, da muss ja auch irgendwie so ein auslösendes Moment gewesen sein, dass du gedacht hast, naja, die Fragen, die ich hatte als Anleger, die haben vielleicht auch viele andere. Und das kann man doch auch prima über Video vermitteln.
Genau, ja. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon unterschiedliche YouTube-Projekte gemacht und die liefen eigentlich auch teilweise ganz gut. Ich habe ein bisschen was, wie gesagt, damals in diesem Bundeswehrbereich gemacht. Ich habe danach, das gab auch immer wieder mal erheblichen Ärger, weil die Seiten der Bundeswehr, die ich da teilweise gezeigt habe, die waren halt nicht ganz, nicht ganz gern gesehen, sage ich jetzt mal, von offizieller Seite. Und dann habe ich später auch noch ein paar Fitnessvideos angefangen zu machen. Und dieser Finanzbereich, ich habe einfach mich damals dann, als ich dieses Buch bekommen habe, und angefangen habe, selber zu investieren. Das war lustigerweise genau mitten in der Finanzkrise damals, weil ich ein bisschen Geburtstagsgeld, das war, weiß ich noch, das war März 2009, investiert habe. Und ich habe dann natürlich logischerweise auch geguckt, was gibt es denn da so für Informationen bei YouTube? Und ich habe halt gesehen, es gab nichts Brauchbares für mich, was ich jetzt parallel mir dann über das erste Interesse an diesem ersten Buch dann bei beispielsweise Warren Buffett und Benjamin Graham und so, das waren so die ersten Bücher, die ich mir dann zusätzlich selber gekauft habe. Und dann habe ich überlegt, okay, gibt es denn nicht auch noch interessantere Erklärungen? Ich hatte dann diesen riesigen Wälzer, Security Analysis, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, glaube ich, die erste Auflage 1932 oder so erschienen von Benjamin Graham. Und das ist extrem trocken. Und ich dachte mir, hat denn vielleicht jemand auch dazu Videos schon, wo das ein bisschen besser erklärt wird? Und ich habe aber tatsächlich nichts gefunden, ja. Das Einzige, was man bei YouTube sehen konnte dazu, war halt eben so ein bisschen was mit Trading. Da gab es einen Kanal, der hieß Trading Dusche. Das fand ich ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und die haben ja immer sehr viel auch zu binären Optionen teilweise und so gemacht. Also, und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir ja eigentlich an der Börse so machen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, dann lade ich doch einfach mal so ein bisschen Videos hoch und schau mal, wie so das Interesse ist. Ja, das war so der Anfang.
Ja, mittlerweile ist ja daraus ein richtiges Unternehmen geworden,
genau.
Kann man ja sagen. Ja, das ist ja auch quasi dein Hauptberuf, wenn man so mag.
Genau.
Ja, Aktien mit Kopf, der Kanal, für den hat man, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja.
Nicht schlimm.
Ja, aber für die, die sich dafür interessieren, Aktien mit Kopf auf YouTube und mittlerweile über 200.000 Abonnenten.
Ja, genau. Neulich, jetzt letzte Woche, 200.000 Abonnenten.
Genau,
hat geknackt sozusagen.
Geknackt, ja. Glückwunsch dazu. Das ist ja auch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und in dem Kanal, was deckst du denn da so für Inhalte ab? Wirklich von den absoluten Grundlagen. Was ist eine Aktie? Was sind Dividenden? Was ist eine Börse? Bis zu welchem Komplexitätsgrad geht das dann etwa?
Also ich sag mal so, genau mit diesen Basics habe ich eigentlich damals angefangen. Was ist eine Aktie? Was ist der Unterschied zwischen Spekulation und Investition? Und dann habe ich aber nach und nach auch immer mehr Themen abgedeckt. Bin dann irgendwann auch so ein bisschen mal in diesen ETF-Bereich gestoßen. Ich hatte selber damals nur Aktien. Dann hat mich aber damals ein anderer, mit dem ich dann kurzfristig zusammengearbeitet hatte, auf dieses ETF-Thema noch gebracht. Und ich habe dann einfach immer so, der Approach war eigentlich immer so, man hat ein neues Interessenthema, liest sich das an und dann macht man dazu mal ein Video und guckt, ob andere Leute sowas auch interessant finden. Und dann jetzt aktuell ist es eher so, dass ich mich wieder verstärkt auf den Bereich Einzelaktien konzentriere. Das ist einfach so die wahre Leidenschaft. Weil ich finde auch, dass dieses ganze ETF-Thema irgendwann sich immer wieder wiederholt und man da nicht sehr viel Neues rausziehen kann mit einer entsprechenden Rendite auf die eingesetzte Zeit. Also ich weiß nicht, wie das dir geht. Es gibt so gewisse Sachen, die lernt man einfach so, wenn man Spaß dran hat zu lernen. Wenn es um Finanzen geht, dann bin ich schon ziemlich anspruchsvoll und sage, wenn ich was im Finanzbereich lernen will, dann will ich darauf auch irgendeine Art von Rendite haben und nicht einfach nur jetzt irgendwas wissen, was mir nichts bringt. Und bei diesem ETF-Bereich finde ich zum Beispiel, dass man das relativ schnell abdecken kann und sich dann gar nicht mehr so viel mit diesem Thema auch beschäftigen braucht, weil so viel ändert sich da jetzt nicht. Ja.
Und das ist ja auch der große Vorteil. Ja.
Genau, das ist genau der Vorteil. Absolut, dass man so passiv, man braucht kein Wirtschaftswissenschaftler sein, man kann sich passiv am Markt beteiligen, okay, und fertig. Und und ansonsten, genau, mache ich Aktienanalysen auf YouTube, wo ich einzelne Unternehmen vorstelle und meine Meinung zu diesen jeweiligen Unternehmen halt abgebe. Auf der anderen Seite zeige ich auch immer wieder meine eigenen Investments. Also ich bin ein sehr großer Verfechter von diesem Nassim Taleb-Ansatz von Skin in the Game, dass man halt genau eben das zeigt, was man investiert und nicht einfach nur über die Börse, wie diese klassische Berichterstattung ist, wo man irgendwie erzählt, heute geht der DAX dahin, morgen dahin und du erzählst irgendwie, heute kaufe ich, da verkaufe ich und keiner hat irgendwie so einen Monat später noch so eine Transparenz, was du eigentlich wo gemacht hast. Und ich put immer da mein Money, wo mein Mouth ist, so ungefähr, ja, wenn man es jetzt mal halb englisch übersetzt.
Ja, ich glaube, das macht auch, sagen wir so, in der ganzen Blogger-, Podcaster-, YouTuber-Szene letztendlich auch die, unterscheidet dann so die Guten von den weniger Guten. Ja, es gibt ja durchaus einige, die, ja, insbesondere die, die einen sehr, sehr breiten Bauchladen haben, die von vielen Dingen erzählen, die sie aber gar nicht selber praktizieren. Und genau, ja, da bin ich auch der absolute Verfechter, wirklich davon zu schreiben oder aufzunehmen, ja, wovon man, was man selber wirklich auch praktiziert, ja. Und das erhöht dann auch auf jeden Fall auch die Glaubwürdigkeit und natürlich auch die Kompetenz, weil, wie du ja richtig sagst, ich möchte mich ja auch nicht nur irgendwie mit etwas beschäftigen, ja, also natürlich auch um Geld zu verdienen, aber auch natürlich irgendwie um meinen Kompetenzzirkel, ja, um Buffett zu zitieren, ja, auch zu erweitern irgendwo, ja, und je mehr ich das kann oder je fitter ich da natürlich auch bin, desto besser kann ich dieses Wissen natürlich auch weitergeben, ne? Vielleicht noch kurz als Ergänzung, ETF hat mir ja gesagt, für die Zuschauer oder Zuhörer, die mit dem Begriff nichts anfangen können, ja, dabei handelt es sich um einen börsennotierten Fonds, der eben einen ganzen Index, also einen Aktien- oder Anleihenkorb oder Rohstoffkorb abbildet und den ich quasi mit diesem ganzen Korb über ein einziges Wertpapier erwerben kann und mir dann eben nicht mehr über die Einzeltitelauswahl Gedanken machen muss. Das nur noch als Ergänzung. Ja. Ja? Jetzt wolltest du gerade noch was sagen?
Ja, einmal, ich habe es jetzt irgendwie vergessen, aber einmal, das war auch ein Bereich, der mich eigentlich parallel dazu schon extrem interessiert hat und den ich ja auch, wenn ich jetzt mal zurückblicke, eigentlich fast von Anfang an auch mit da eingebaut habe, war eben genau dieser Bereich Kapitalismus. Damals habe ich dann mit Karl Marx angefangen, das erste Buch zu lesen und so.
Ja, und das hat selber geschrieben
hat. Es hat mich schon sehr, sehr, sehr interessiert. Ich habe auch Schumpeter und die österreichische Schule und das hat mich sehr, sehr, sehr stark interessiert, weil ich irgendwie immer so diesen Ansatz hatte, dass man im Alltag, wenn man sich mit Leuten über die Börse oder über Wirtschaft und Kapitalismus unterhält, dass diejenigen, die irgendwie erfolgreich damit sind, sich irgendwie eher so versuchen zu verstecken und zu sagen, das hat nicht so einen guten Ruf oder du bist irgendwie als reicher Mensch, wirst du nicht hoch angesehen. Und mir kam das immer so komisch vor, weil ich hatte immer so eher so diesen etwas amerikanerischen Ansatz, dass ich sage, wieso, das ist doch extrem gut, wenn du erfolgreich bist und andere Leute davon lernen und du kannst das doch weitergeben und du bist doch ein Vorbild, ja, versteck dich doch nicht. Und ich hab da so von Anfang an einen sehr proaktiven Ansatz, der ja auch in vielen, vielen, vielen Videos deutlich wird, wo ich ganz konkret pro-kapitalistisch und pro-freiheitlich argumentiere und mich auch überhaupt nicht scheue, dann dafür irgendwie angegriffen zu werden oder halt mit gewissen Personen, die da irgendwie sich angegriffen fühlen. Das ist ja das Traurige, ist ja sogar, dass Leute durch Freiheit sich angegriffen fühlen teilweise.
Das ist teilweise so, tatsächlich.
Ja. Und das habe ich also von Anfang an mit eingebaut. Und wenn du jetzt fragst, genau, wenn du jetzt wahrscheinlich fragst, wie das dazu gekommen ist, über auch einen ziemlich großen Zufall. Ich hatte nämlich damals, als ich es auch bei YouTube so gestöbert habe, habe ich den Yaron Brook entdeckt über einen Zufall. Das ist ja der, ich glaube, der Mitgründer von diesem Ayn Rand-Institut. Ja. Mhm. Und ja, wer Ayn Rand natürlich so gelesen hat ein bisschen, der wird natürlich so das ja wirklich urfreiheitliche und kapitalistische wahrscheinlich auch so ein bisschen ja in sich aufgenommen haben. Und da habe ich dann viele Videos von dem dazu gesehen und da saß ich dann immer nur so kopfnickend da und dachte mir so, ja, der hat so recht in vielen Sachen, die er sagt. Und deswegen finde ich das eben eigentlich genauso wichtig, wie jetzt irgendwie über Aktien und Börse und Finanzen zu reden, ist halt eben auch dahingehend Aufklärung zu schaffen, weil ich finde, dass das mangelnde Wissen diesbezüglich fast noch gefährlicher ist als das mangelnde Wissen bezüglich Aktien, ne?
Da pflichte ich dir bei. Das heißt aber im Prinzip, dieses Interesse für, sagen wir mal, volkswirtschaftliche oder ökonomische Fragen lief oder kam jetzt nicht aus der Tätigkeit als Anleger heraus, sondern war quasi ein paralleler Strang. Und letztendlich hast du dann beides zusammengeführt. Genau. Das ist ja auch ein Punkt, der dich ein Stück weit auszeichnet. Ich glaube, du bist ja so einer derjenigen im Bereich Finanz-YouTuber, Finanzblogger, die am meisten polarisieren, weil du eben diese politische, sag ich mal, Komponente oder ja ideologische, in Anführungsstrichen, Komponente, da machst du ja keinen Hehl draus. Ne? Lädst ja auch zum Beispiel sehr, sehr oft den Dr. Zietelmann ein zu deinen Folgen. Die ich mir auch mal sehr, sehr gerne an. Ich meine, der Mann polarisiert ja auch ohne Ende mit ja, maßende jeder Facette seines Körpers. Genau. Kann man gut finden oder nicht, aber ist zumindest ein Original und Aufmerksamkeit.
Wobei ich mal sagen muss, mir geht es eigentlich nicht darum, dass ich sage, wie kann ich jetzt durch dieses Video irgendwie polarisieren oder so, sondern ich habe schon immer irgendwie den Anspruch, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt konkret irgendwie in diesem Video mitteilen möchte, das hat eine ganz wichtige Message. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel Sarah Wagenknecht kritisiere in einem Video, es gibt ja ein Video, das heißt Freiheit statt Sarah Wagenknecht, ja, wo ich, glaube ich, irgendwo hier rumlaufe, einfach auf Mallorca und ziemlich dick auch austeile, dann geht es mir tatsächlich darum, dass ich sage, diese Frau ist mit ihrem grundsätzlichen Verständnis der Marktwirtschaft liegt sie einfach falsch und sie will über Zwang erreichen, dass es nur über ihren Weg in Zukunft geht, wenn sie an die Macht kommen würde, und sie lässt sozusagen den Wettbewerb der Ideen nicht zu, und das finde ich extrem gefährlich. Und wenn jetzt andere Leute das natürlich polarisierend finden, was ich sage, ich gebe zu, da werde ich natürlich teilweise auch dann ein bisschen überspitzt in der Formulierung, aber es geht mir schon immer so nicht irgendwie pauschal einfach darum, was Polarisierendes zu sagen oder was Provokantes, sondern ich versuche halt das immer irgendwie zu verknüpfen mit etwas, was man wirklich dann auch lernen kann dazu, ja, oder halt meinen Standpunkt zumindest zu verstehen. Und das ist jetzt egal, ob es jetzt um einzelne Politiker geht oder um jetzt solche Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen oder so oder andere Sachen, die in meinem Verständnis extrem unfreiheitlich sind, ja. Und ja, da kann ich halt nur immer wieder sagen, also ich habe aber auf der anderen Seite, ist das jetzt bei mir, und das kann ich auch sehr häufig, also ich verfolge ja selber auch so ein bisschen diese libertäre Szene und so mit, und ich kann nur immer sagen, das ist mir manchmal einfach ein bisschen zu ideologisch debattenfokussiert angehaucht, wo ich mir immer denke, man wird die Leute sowieso nicht überzeugen durch ewiges Argumentieren und durch Herumlabern, sondern ich denke mir immer, viel einfacher und besser ist es, wenn man das einfach proaktiv im eigenen Leben immer mehr umsetzt. Dass man einfach sagt, okay, ich werde einfach verdammt reich und keiner kann mich daran hindern. Das ist, finde ich, immer so das Beste, was man eigentlich tun kann als freiheitlicher Mensch. Immer erfolgreicher, immer unabhängiger werden und desto mehr braucht man sich auch gar nicht irgendwie immer im Einzelnen in irgendwelchen Debatten verstricken, weil es ist einfach dann gar nicht mehr notwendig. Man kann einfach dann viel mehr wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, mir wird in diesem Land so und so viel so und so viele Hürden in den Weg gelegt. Dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich als freihändlich denkender Mensch, ich gucke mir den World Heritage Index an da, ja, und gucke mir an, okay, in welchen Ländern, ob es jetzt irgendwie Australien ist oder Estland oder Georgien, in welchen Ländern ist man denn die Menschen willkommen mit wirtschaftlich freiheitlichem Denken, ja?
Ja.
Also so mehr so proaktiv zu handeln und nicht einfach, und das zu leben, was wofür man steht und nicht jetzt, und sich manche Freiheit noch einfach dann zu nehmen, ja? Und das ist auch ein wichtiger Punkt.
Gerade vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt mal das Ganze eine Stufe runterbrechen, wäre es ja durchaus auch, oder sehe ich auch so, wünschenswert, wenn möglichst breite Bevölkerungsschichten tatsächlich ja dann auch in Unternehmen beispielsweise über Aktien investieren, weil dann ja zweifellos natürlich auch das Interesse für das Thema, wenn ich schon eben solche Titel im Bestand habe oder überhaupt an wirtschaftlichen Fragestellungen zunimmt. Und das, was ja über Jahrzehnte hier schön gepflegt wurde, nämlich dieser Gegensatz von oder angebliche Gegensatz von Arbeit und Kapital, der ja keiner ist, der würde ja insoweit ja aufgehoben, ja, weil jeder irgendwo ein Stück weit ja Investor-Unternehmer ist, ja, und dann aber vielleicht auch Arbeitnehmer, dann hätten wir vielleicht viele dieser ja unsäglichen Debatten ja gar nicht. Von daher ist natürlich hochproblematisch eigentlich, dass wir eine Aktionärsquote haben, die, ich glaube, Direktbeteiligung so um die 7-8% und indirekt, wenn wir jetzt also noch Fonds und ETFs und Versicherung mit reinnehmen, dann haben wir so um die 12%, glaube ich, laut Bundesbank, was ja extrem wenig ist, ne?
Ja, im Vergleich natürlich zu anderen Ländern ist das schon wenig. Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt die Aktionärsquote allein noch nicht unbedingt stark korreliert mit irgendwie der politischen oder allgemeinen Einstellung bezüglich Freiheit und so weiter. Also ich stelle leider auch immer wieder fest, dass auch in den USA beispielsweise, wo ja über die ganzen 401k-Pläne und für die Altersvorsorge eigentlich eine sehr hohe Aktienquote auch herrscht in der Bevölkerung, dass auch dort so diese ganzen sozialistischen Tendenzen ziemlich im Trend liegen, ja. Und das finde ich schon irgendwie, also ich könnte natürlich sagen, ja, über das Interesse an der Wirtschaft kommt natürlich vielleicht auch mehr Interesse irgendwie auf diese Themen. Aber grundsätzlich, also es heißt ja zum Beispiel immer, man sollte unbedingt den Finanzbildung und so weiter in der Schule lehren, wo ich sage, ja, bei entsprechendem Lehrpersonal wäre das gut. Aber bei entsprechend falschem Lehrpersonal, da gibt es ja auch einzelne Beispiele aus Österreich, wo dann tatsächlich die Lehrer anfangen zu erzählen, dass die Aktienunternehmen halt nur die Menschen ausbeuten und sich freuen, wenn sie Arbeitsplätze vernichten können, also wenn sie Arbeiter entlassen in der Krise, weil dann steigt ihre Rendite und so, und das ist halt natürlich dann nicht unbedingt produktiv, ja.
Das stimmt, das erinnert mich spontan an, also wir hatten an der Schule nicht Wirtschaft, aber in Erdkunde, ich kann mich an ein Erdkundebuch erinnern, tatsächlich Thema auch so ein bisschen Ausbeutung Dritte Welt und genau, als Symbol war dafür, ja, ein so 1970, dann war so ein Golf abgebildet, gleich, ich weiß nicht, wie viel es war, hier, sagen wir mal, 25 Kaffeesäcke, ja, und 1980 ein Golf eben 80 Kaffeesäcke, ja, und nach dem Motto, naja, jetzt müssen die armen Afrikaner viel, viel mehr Kaffee produzieren, um sich einen Golf leisten zu können. Und das ist mir tatsächlich, das hat sich bei mir festgebrannt, aber tatsächlich eben als Negativbeispiel, ja. Aber da hast natürlich recht, wenn ich natürlich Lehrpersonal habe, man kann es halt eben so oder so auslegen, ne? Oder so unterrichten und
Also ich sag mal so, der springende Punkt, finde ich, hier immer ist, also ich finde, was diese Diskussion angeht allgemein, ist halt der springende Punkt immer, ob man selber als Mensch ideologisch gesehen das wirtschaftliche Handeln als Nullsummspiel ansieht oder nicht. Ja. Das ist, glaube ich, so einer der zentralsten Dinge. Ja. Und wenn ich grundsätzlich diese Idee habe, dass ich, um etwas zu erschaffen und aufzubauen, anderen etwas wegnehmen muss, dann stehe ich selber immer wieder vor einem extremen Interessenskonflikt in meinem Kopf. Ja, weil ich halt sage, ich kann ja nur dann erfolgreich werden, wenn ich andere ausbeute. Das will ich deswegen nicht machen, um moralisch ein guter Mensch zu bleiben. Und solange ich diesen Widerspruch nicht in mir löse, werde ich auch niemals irgendwie, wenn ich irgendwie mit Aktien oder so konfrontiert werde, irgendwie produktiv was umsetzen. Und mein Ansatz ist daher der, den Leuten am Anfang erstmal das beizubringen, pass mal auf, wenn du Gas gibst, in deinem eigenen Leben Erfolg hast, investierst, mit anderen Leuten zusammen coole Dinge aufbaust, dann schadest du nicht primär Leuten, sondern du hilfst anderen Leuten. Das ist eine Win-Win-Situation. Und klar gibt es in der Wirtschaft auch immer viele Beispiele, die leider natürlich viel zu sehr über repräsentativ dargestellt werden, auch in den Medien, wo jemand halt eben dadurch reich wird, dass er beispielsweise auf Kosten anderer, wie es ja immer so schön heißt, die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert, ja. Aber dass man im Endeffekt viele ganz normale Unternehmer hat, die seit Jahrzehnten solide wirtschaften und eben halt nicht andere Leute ausbeuten, das fällt natürlich da so ein bisschen bei runter. Und ich glaube, da muss man eigentlich ansetzen, an genau diesen Kernpunkt. Und ich kann mich noch erinnern, dass das geht halt fundamental, das hat auch damals dieser Jaron Brook erzählt, dass halt eben in unserer Gesellschaft, auch nicht nur jetzt in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Gesellschaft eigentlich diese falsche Heldenideologie vorherrscht. Nämlich, dass wir, dass für uns gilt, immer der ist, der anderen Menschen nicht nur hilft, sondern der sich selbst aufopfert dafür. Also dieser Altruismus bedeutet, ich kann anderen Menschen nicht helfen, während es mir gleichzeitig gut geht. Dann bist du kein Held. Du bist nur dann ein Held, wenn du anderen Menschen hilfst und selber dich in Mutter Teresa Art aufopferst. Und ich finde, das ist das fundamental falsche Verständnis davon. Und daran muss man ansetzen. Also den Leuten zeigt, du kannst auch ein Held sein. Und ja, du kannst anderen Menschen helfen. Und nein, du musst dabei aber nicht selber in der Gosse leben, sondern du kannst auch selber dabei reich sein. Ja, das ist sozusagen so der Ursprung von allem.
Ja. Jetzt hast du ja selber auch gesagt, so das Leben selber gestalten. Du hast eben auch erwähnt den Freedom Index von der Heritage Foundation. Ja, die messen ja so nach verschiedenen, ich glaube 10 Kriterien sind das ja, welchen Grad an Freiheit man in welchen Ländern genießt. Mhm. Du hast das ja auch praktisch in die Tat umgesetzt durch deine Auswanderung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welchem Jahr das war. Wenn ich mich allerdings recht entsinne, so an die spanische Gesetzgebung beziehungsweise den entsprechenden Fiskus, ist das jetzt auch nicht unbedingt so eine Steueroase oder was so Bürokratie angeht, unbedingt ja besser als in Deutschland, vermute ich eher das Gegenteil. Was war denn für dich dann der Ausschlag zu sagen, gut, schönes Wetter, ich gehe nach Mallorca?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das war in der Regel einfach der Lebensstil hier, der sehr viel lockerer und einfacher ist, als es in Berlin der Fall war. Ich war halt mal im Urlaub in Mallorca 2011 und da habe ich, glaube ich, eine Woche lang war ich hier mit einem Kumpel, sind mit dem Auto von seiner Mutter um die Insel gefahren, haben den ganzen Tag nur gekifft und nebenher so ein bisschen gearbeitet und einfach so diese Vorstellung, also du ziehst dir morgens die Flipflops an, hast irgendwie den ganzen Tag die gleiche Shorts an und das hat mir so gut gefallen. Und in Berlin habe ich halt immer mehr und mehr so gemerkt, so bei allem, was man irgendwie macht, es gibt ständig irgendwie nur Stress und Streit und so. Und das war nichts mehr für mich. Ich habe mich da eingeengt gefühlt. Und deswegen wollte ich unbedingt hierher kommen. Aber das hatte überhaupt nicht irgendwelche steuerlichen Hintergründe oder so. Als ich dann aber hier war, habe ich sehr schnell einen anderen Unternehmer kennengelernt, der mir gesagt hat, dass die Gesetzeslage bezüglich Kapitalgesellschaften hier in Spanien leichter ist als in Deutschland. Du brauchst viel weniger Stammkapital, um eine GmbH hier zu gründen beispielsweise. Und du hast auch viele Absetzmöglichkeiten. Das hängt auch noch mit der Finanzkrise 2008 und so zusammen, dass es halt viele Handwerksbetriebe und kleinere Unternehmen gibt, die bei wirklich härteren Regulierungen oder höheren Steuern nicht mehr überleben könnten. Und da kann man schon sagen, kommst du jetzt, wenn du alle, also Körperschaftssteuer beispielsweise, Gewerbesteuer, wenn du das alles zusammenrechnest, kommst du in Spanien schon auf einen Steuersatz, der so je nach glaube ich, Region und so bis zu 10 Prozentpunkte niedriger sein kann als jetzt in Deutschland. Und was jetzt deine ganzen Sozialabgaben und so weiter angeht, ist es so, dass die auf jeden Fall deutlich geringer sind hier in Spanien. Mhm. Und du dementsprechend auch weniger direkt erstmal Leistung bekommst dafür. Aber du hast halt eben individuell mehr Gestaltungsspielräume, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Ich vergleiche es immer mit Ryanair. Du kannst halt bei Ryanair, zahlst du halt einen günstigeren Preis oder bei der anderen Fluggesellschaft, wie jetzt irgendwie EasyJet und so, und du kannst dir die Leistungen, die du haben willst, extra noch als Luxus dazu buchen, musst aber nicht durch deinen Flugpreis den Kaffee von anderen Gästen quersubventionieren, wie es halt bei vielen anderen Fluggesellschaften sehr lange der Fall war. Und das heißt, du hast halt einfach mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Gestaltungsmacht. Aber ich stimme dir natürlich zu, es ist auch hier keine Steueroase oder so, ja.
An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de/bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird Blinkist geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt.
Das heißt, das entsprechende Gegenstück zur deutschen GmbH ist dann die Sociedad Limitada, nehme ich an. Und gut, hast du etwas geringere Steuerlast und bessere Möglichkeiten, Kosten dann dort zu integrieren, ja?
Das genau, ja. Okay. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt keine, zumal es ja hier auch eine Vermögensteuer gibt und so. Und so ist es jetzt nicht unbedingt das absolute Steuerparadies. Aber steuerliche Gründe sind jetzt auch nicht irgendwie so der entscheidende Punkt bezüglich meines Wohnsitzes, sondern da kommen ja viele Punkte mit rein. Ja, also zum Beispiel auch, wie schnell kann man nach Deutschland oder nach Österreich. Das sind halt zwei Länder, in denen ich halt oft bin oder andere Länder halt bereisen, auch in der EU. Und wenn man jetzt irgendwie nach beispielsweise Zypern oder so zieht, das mag ja für manche Leute sehr gut funktionieren, weil sie halt dort auch relativ zu niedrigen Lebenshaltungskosten wohnen können. Aber dann hast du halt jedes Mal irgendwie so einen 3-4 Stunden Flug, um mal nach Berlin oder so zu fliegen. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie in Stuttgart zu Invest oder so fliegen möchte, dann dauert das vielleicht so, wenn es schnell geht, 1 Stunde 45 Minuten,
ja. Ja, es muss ja einem auch dann gefallen auf Zypern, ne? Also natürlich, wenn man die Steueroptimierung über alles stellt, dann kommt man natürlich schnell dahin. Das ist ja aber auch so typisch deutsch, ne? Dass ja der Steuerspartrieb auch ausgeprägter als der Geschlechtstrieb. Ja, dann zu völligen Schieflagen. Ja, selbst dahin, dass man dann eben Steuersparmodelle kauft, ohne auf die sonstigen Faktoren zu achten. Und ich denke, Das Steuerrecht sollte im Leben ja so das i-Tüpfelchen sein, ja, aber nicht die Hauptdeterminante, an der ich mein persönliches Leben ausrichte. Ja, ich meine, das ist ja auch
so ist es.
Ja, kritisch eigentlich. Ja.
Genau, weil sonst ist es ja auch immer so eine Form von, also ist das wirklich Freiheit?
Nee, genau, ich unterwerf mich ja dann anderen. Ne?
Genau, ja. Genau. Wenn du jetzt auch, es gibt ja auch da verschiedene Gestalten mit extrem Steuersparmodellen, wo du halt tatsächlich auf einen Steuersatz dann irgendwie von null kommst, wo du aber dann beispielsweise jedes Mal, wenn du in irgendeinem bestimmten Land immer nachweisen musst, wie viele Tage du wo warst, dass du im Hotel untergekommen bist mit Rechnung und so weiter, wo du ja im Endeffekt staatenlos bist, der Name ist ja Programm, und das ist jetzt für mich nichts, ja. Ich finde schon, dass eine gewisse Menge an Steuern okay sind, und da muss man einfach halt so einen Kompromiss finden und auch sich damit abfinden einfach. Aber es sollte natürlich jetzt nicht irgendwie so, also dass man jetzt beispielsweise über alles hinweg auf eine Steuerlast von 50 oder sogar noch mehr Prozent kommt mit indirekten Abgaben und so weiter, die ja überall noch auf einen lauern, und die sogenannten Handelshemmnisse und so, die muss man ja auch mit einrechnen. Das ist einfach nicht akzeptabel.
Nein, das ist schon enteignungsgleich. Und wie Helmut Kohl ja schon gesagt hat, eine Staatsquote von über 50% ist Sozialismus. Ja,
ja.
Da sind wir wieder bei unserem Grundübel. Ja, und natürlich, ich kann auch nur jeden Angestellten mal dazu auffordern, sich die Gehaltsbescheinigung zu nehmen. Ja, und mal runterzurechnen, das, was der Arbeitgeber an Personalaufwendungen hat und das, was bei einem ankommt. Ja, und dann nochmal zu rechnen, was davon gebe ich tatsächlich aus, also verkonsumiere ich, und rechne da nochmal meine 7 bzw. 19% runter, was ich dann wirklich für eine Gesamtbelastung habe. Ja, dann liege ich beim Single schon, ja, je nach Lebensstil, so um die 70%. Ja, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel ich rauche und weiß nicht, Auto fahre und ähnliches, ja. Und das ist natürlich, das ist mal weit, weit weg von, ja, sagen wir mal, wirklich einer akzeptablen und überhaupt grundlegend akzeptablen Stoßrichtung, sag ich mal, ja.
Das simpelste Modell ist meiner Meinung nach einfach, jetzt, ob es jetzt auf die Mehrwertsteuer oder auf andere Sachen sind, das simpelste Modell für mich und das auch das gerechteste Modell ist eigentlich so eine Flat Tax, dass man halt so auf gewisse Dinge erstmal Freibeträge hat, die den Menschen dazu anreizen, erstmal diese Freibeträge selber auszuschöpfen, weil das ist ja auch so ein Missverständnis häufig in Deutschland, wo die Leute immer glauben, sehr häufig, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich sehe das sehr oft in Diskussionen, dass der eigentliche Mehrwert irgendwie, der in einer Gesellschaft produziert wird, irgendwie die Steuern sind. So von wegen, ja, Amazon zahlt ja in Deutschland keine Steuern oder so, wo ich dann immer sage, so, selbst wenn es so wäre, der Mehrwert, den Amazon schafft in Deutschland, der wird in erster Linie durch die Produkte und Dienstleistungen erschaffen, die sie dort kreieren, und durch die Investitionen, die sie dort tätigen, ja. Und dann kommen irgendwann die Steuern, ja.
Ja.
Aber das ist halt auch eine sehr schwierige Diskussion immer. Und deswegen, ich finde Flat Tax immer am besten, ob es jetzt aufs Einkommen ist oder nicht. Mir konnte bisher noch kein Mensch auf dieser Welt erklären, warum es gerecht sein soll, dass man, wenn man, je mehr man irgendwie verdient übers Einkommen, überproportional mehr abgeben soll. Weil wenn ich halt ein Einkommen von beispielsweise 100.000 Euro oder 200.000 Euro erziele, dann habe ich ja bereits bei einer Flat Tax von beispielsweise 5%, dann habe ich bereits mehr Steuern gezahlt in absoluten Beträgen als jemand, der irgendwie nur 50 oder 100.000 Euro erzielt. Ja, es ist trotzdem eine faire Besteuerung, weil jeder sozusagen nach seinem Ermessen, und es ist eine absolut gleiche Steuerung. Alle wollen immer Gleichheit, ja, bis sie dann mit irgendeiner Scheiße kommen, von wegen, nee, die Leistungsträger müssen aber noch mehr überproportional beitragen. Und dann kommen sie mit so, ja, aber im Grundgesetz steht eben Eigentum verpflichtet und so weiter. Und da sind wir dann bei Bastiat.
Ja.
Ja, der halt ja geschrieben hat in seinen vielen Aufsätzen, dass halt eben, wenn du das Gesetz über das Eigentum stellst, dann hast du im Endeffekt schon verloren. Ja, eigentlich müsstest du, was das Eigentum und die Früchte aus deiner Arbeit angeht, die müssen dir gehören und die dürfen auch nicht irgendwie angefochten werden. Und das ist halt das Problem. Also wenn dann geht es halt wirklich so weiter, dass die Leute sagen, ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass das Grundgesetz an dieser Stelle falsch ist. Doch, in meinem Verständnis schon. Ja,
natürlich, sagt, auch das unterliegt ja einem Wandel. Und ich finde diese, es ist ja eine Worthülse, und Worthülsen sind halt eben sehr problematisch, weil man kann jetzt füllen mit beliebigen Sachen. Ne? Also der Hayek hat ja dann gesprochen immer von so Wieselwort, ne? Also weil die Wiesel irgendwie die Eier anpicken und aussaugen, und dann hat man eben so eine Eihülle. Und genauso das ist halt so ein klassisches Wieselwort, Eigentum verpflichtet. Ja, zu was denn? Wen denn? In welcher Höhe? Wann?
Genau.
Ist ja alles völlig undefiniert. Und vermutlich deutsche Steuerjuristen würden dann natürlich das Ganze kontern und sagen, naja, und blick mal, das Steuerrecht soll ja die Komplexität der Lebenswirklichkeit in seinen Facetten, was Zahlungsmöglichkeiten und Belastbarkeit angeht, widerspiegeln. Und daher brauchen wir ein komplexes Steuerrecht. Das ist ja die offizielle Argumentation, auch warum es eben gerechtes Steuerrecht kein einfaches Steuerrecht sein kann. Also,
ja.
Also,
naja, das sagt,
das ist nicht meine Position, aber
man kann sich immer ziemlich viel einbilden.
Das stimmt.
Aber ich bin eher so der pragmatischere Typ, der sagt, natürlich haben wir eine komplexe Welt und es ist auch jetzt meistens jetzt nicht unbedingt sinnvoll, irgendwie für komplexe Probleme immer nur einfache Lösungen oder so weiter zu haben. Da stimme ich vollkommen zu und ich habe auch Angst teilweise, in welche Richtung sich manche Volkswirtschaft oder Gesellschaft da entwickelt, wenn man irgendwie einfach den Leuten, die halt für alles eine ganz simple Lösung haben, einfach glaubt und denen hinterher eifert. Ja. Aber es gibt natürlich auch manche Dinge, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Und sowas ist eben halt sowas wie eine Einkommensteuer, weil jemand, der halt einfach viel verdient, der hat ja am Markt bewiesen, dass es andere Menschen gibt, die bereit sind, dafür zu zahlen. Also mein Verständnis von Geld, was ich bekomme, ist die eingefrorene Arbeitskraft, die ich halt eben austauschen kann mit anderen Menschen. Ja. Und das ist ja der Beweis dafür, wenn ich jetzt dieses Geld bekomme, dass andere Menschen gesagt haben, ja, der hat irgendwas mir geliefert, was mir diesen Wert bringt. Und wenn davon dann eben ein gleicher Anteil abgeschöpft wird für die Investitionen, dann habe ich ja in dem Moment mehr geleistet als jemand, der weniger verdient. Ob das jetzt sozusagen dann beim individuellen Verständnis eines jeden Einzelnen fair ist oder nicht, ja, das liegt wiederum im eigentlich nur jeweiligen Ermessensspielraum eines einzelnen Menschen, weil ich kann natürlich das gut finden oder schlecht finden, dass ein Fußballspieler irgendwie so zigfach mehr Millionen verdient als beispielsweise eine Pflegekraft, ja. Aber so sind nun mal die Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage. Und wenn du, und das ist ja auch das, was wir immer wieder feststellen in der Praxis, wenn du anfängst, daran herumzudoktern und irgendwie zu sagen, nee, das muss jetzt in der und der Form irgendwie ausgeglichen und abgeändert werden, dann hast du ja meistens so sehr viele Sekundäreffekte, die das absolut entweder noch schlimmer machen für die jeweiligen, die man eigentlich helfen will, oder zumindest noch die Prozesse immer komplexer machen. Ja.
Ja, das erinnert mich, ich hatte mal vor Jahren eine Diskussion mit einem Kollegen, der genau darüber, da war es sogar Formel-1-Fahrer, dass sie so viel Geld verdienen im Verhältnis zu anderen Leuten. Das muss man wissen. Der Mann war ein Michael Schumacher-Fan, ja, und der hatte wirklich von Michael Schumacher Bettwäsche über Kaffeetasse alles, ja, hatte sogar ein extra Abo, ja. Fernsehabo, wo er dann die Rennen dann gucken konnte, ja.
Ja, der ist der Grund, warum er so viel verdient.
Ja, der ist der Grund, warum er so viel verdient, ja. Genau, das spiegelt die Wertschätzung eben anderer Menschen
wider.
Ja. Also so, genau, und diese wechselseitige Aushandlungsprozesse, die reflektieren dann eben das Einkommen, das ist richtig, ja. Ja, kommen wir nochmal zurück zum...
Zumal man ja auch, zumal man ja auch immer ich habe einfach den Ansatz, dass wenn man vieles in der Wirtschaft unreguliert lässt, kurzfristig gesehen tatsächlich Probleme bekommen könnte, weil natürlich kann man sowas gerade jetzt in so einem Land wie Deutschland nicht einfach so ad hoc einführen, das würde eine absolute Katastrophe geben, wenn du jetzt einfach eine Regierung hast, die sagt, so Leute, innere und äußere Sicherheit, da sind wir verantwortlich und um den Rest kümmert ihr euch ab jetzt selber. So, das würde natürlich, das wäre halt so, wie wenn du so ein, ja, ich will es jetzt nicht zu dramatisch sagen, aber wenn du so ein Junkie, den du jahrelang irgendwie an der Nadel gehalten hast, auf einmal sagst, so, jetzt nehme ich dir das Heroin und alles weg. So ist es ja im Endeffekt, ja.
Der Vergleich ist sehr treffend,
ja. Ja, absolut. Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, Wohlfahrtsstaat, Ende einer Illusion. Ja, da geht es halt so um den Wohlfahrtsstaat und so. Und das ist, warum eigentlich damals der Wohlfahrtsstaat und mit welchen Ansätzen er eigentlich eingeführt wurde und wie man eigentlich über dieses Instrument Wohlfahrtsstaat und diesen Grad, wie stark der Staat eigentlich unser persönliches Leben reguliert, wie man dadurch auch seine Macht ausweiten kann als Staat und warum, ja, und dann das ist ganz schön augenöffnend,
ja. Ja, und ja, also das Buch ist vom Professor Habermann, ne?
Oh Gott, ich weiß leider gar nicht mehr, von wem das geschrieben wurde, aber es hat sehr viele historische Referenzen, von Friedrich dem Großen bis hin zu Goethe und auch viele interessante alte deutsche Dichter und Denker, wo man gar nicht denkt, ah, okay, krass, da hat ja der Goethe ganz schön kapitalistisch-freiheitliche Ansichten gehabt teilweise, ja.
Naja gut, ist ja der ganze Faust 2, ne? Das ist letztendlich ja eine Ode an die Produktivkräfte, die Entfesselung der Produktivkräfte. Ja. Wie du sagst, klar, man kann einem Junkie jetzt nicht das Heroin entziehen, aber vielleicht das noch abschließend. Ein Ansatz wäre zumindest auch auf politisch oder auf eben der politischen Einheiten eben mehr Wettbewerb zuzulassen und da auch so ein Stück weit eben zu konkurrieren. Welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt ja nicht die allselig machende Pauschalmethode für alle und alles, was dazu beitragen könnte, auch in Deutschland, die Länder ein Stück weit unabhängiger vom Bund zu machen, die Gemeinden ein Stück weit unabhängiger von den Ländern, wäre zumindest ein Schritt in die Richtung, dass dann auch ein bisschen Experimentierfreude reinkommt. Und die kann ja auch dazu führen, tatsächlich, dass meinetwegen vielleicht die eine oder andere Gemeinde etwas, sagen wir mal, sozialistischer agiert und die andere etwas kapitalistischer, sich die Leute aber trotzdem dann wohlfühlen, weil sie dann eben in die entsprechenden Regionen ziehen. Ja. Und so weit abstimmen, wäre, glaube ich, auch dem gesellschaftlichen Frieden deutlich zuträglicher, als eben alles über den Kamm zu scheren und dann die Verteilungskonflikte zu schüren. Ja,
ja, aber dann nicht dann irgendwann wieder um diesen Ort eine Mauer drumrauen, ja?
Ja, also...
Ich finde, das ist immer der beste Beweis, oder? Also wenn einer eine Mauer bauen muss, damit die Leute nicht abhauen, dann ist es eigentlich immer so ein ziemlicher Beweis dafür, dass das gesellschaftliche Modell nicht funktioniert hat. Das hindert aber leider nicht die Leute immer wieder, es auf andere Art und Weise zu probieren, ja? Nach dem Motto, wir müssen ja nochmal das Ganze probieren, egal wie oft es schief geht.
Vielleicht klappt es ja diesmal.
Es war ja kein echter Sozialismus.
Oder falsch umgesetzt, ja, genau. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Finanzen. Wer so viel über Finanzen spricht, erzählt und ja auch selber ausprobiert, ganz grob, wie bist du denn selber persönlich mit deinen Vermögenswerten aufgestellt? Also eher Einzelaktien, Fonds, ETFs, andere Instrumente, Immobilien, keine Ahnung, wie hast du dich da so selber prozentual in etwa positioniert?
Warte mal. Ich glaube, da hinten steht es noch an der Tafel, da habe ich gerade ein Video zu gemacht. Aber ich bin schon sehr stark investiert in so produktiven Assets. Das bedeutet also Aktienbeteiligung, dann meine eigene Firma, die ich halt selber halt natürlich versuche zu produktiv zu am Laufen zu halten, sowie auch vielen anderen Beteiligungen an anderen Firmen oder anderen Kooperationen mit anderen Geschäften beispielsweise, die eigentlich so zum großen Teil in sehr konventionell gesehen risikoreichen Anlagen stecken. Also viel Aktien und direkte GmbH-Beteiligung oder UG-Beteiligung beispielsweise. Mhm. Weil ich mir immer denke, okay, dieser proaktive das proaktive Investment ist immer das Investment in Menschen, ja. Ich investiere also nicht direkt in irgendwie Aktien, sondern eigentlich in die produktive Schaffenskraft und das Humankapital von gewissen Menschen, an die ich glaube. Und da ist halt so das meiste Vermögen von mir investiert. Und ich mache jetzt also vom Denkansatz gar nicht so unbedingt so diesen starken Fokus auf so und so viel Aktien, Anleihen, Rohstoffe und so weiter. Mhm. Weil das hängt ja alles auch immer so ein bisschen vom Anlagehorizont ab. Ja. Aber ich mische trotzdem irgendwie auch vielen anderen Bereichen mit. Aber also ich habe sehr viel Gewicht. Und wenn ich jetzt diesen 100%-Kuchen betrachte, dann, wenn ich jetzt, ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil es sich natürlich ständig ändert. Aber ich würde mal schätzen, dass bestimmt 30-40% in Aktien und anderen produktiven Dingen investiert ist und vielleicht so 20-30% in Cash auf dem Konto irgendwo. Der Rest irgendwie verteilt auf sowas wie beispielsweise P2P-Krediten, kennst du ja auch.
Ja.
Oder eben, was habe ich noch alles? Lego-Investments.
Lego ist ein super Investment, ja.
Jetzt letztes Jahr angefangen. Dann halt eben natürlich, ja, Lego auf jeden Fall. Rohstoffe sozusagen, ja, oder Sachwerte. Ja. Und Edelmetalle auch, ein paar, aber jetzt nichts irgendwie in extrem nennenswerter Ausrichtung. Also nicht irgendwie so von wegen 10% oder sowas in dem Bereich, Und auch ein bisschen Kryptowährungen.
Okay.
Das finde ich ja vor allem auch deswegen interessant, diesen ganzen Bereich, wenn man sich so auch anschaut, Geldpolitik und Notenbank und so, dass man hier halt potenziell halt einen Bereich hat, der halt eben eine eigene Währung darstellt, die nicht von der Zentralbank ausgegeben wird. Ja. Das finde ich aus dieser Perspektive sehr interessant. Und da weiß ich jetzt nicht, ob der Bitcoin unbedingt das beste Instrument bisher ist, aber da geht es mir einfach darum, da will ich mitmachen, da will ich selber auch mit investiert sein, damit ich einfach so am Ball bleibe und einfach da nicht irgendwie, ja, in 10 Jahren irgendwie nicht weiß, was irgendwie gerade als wichtigste Währung in dem Bereich halt eben aktiv ist oder was ich auch potenziell später mal benutzen kann, ja, als ob es jetzt ein digitaler Wertespeicher ist oder ob es jetzt auch eine tatsächliche Währung ist, über die ich täglich einkaufe.
Wir werden sehen.
Ja.
Dann bist du ja mit 20-30% Cash ähnlich positioniert wie Warren Buffett, ja, gemäß, also zumindest seine Firma, gemäß des letzten Jahresabschlusses. Dann hast du ja die Zeit wahrscheinlich nach dem 20. Februar noch relativ entspannt erlebt, oder?
Also ich habe eigentlich diese Zeit komplett entspannt erlebt. Das kann man sich, das sage ich jetzt auch nicht im Hinterher irgendwie von wegen, ich wusste das alles. Es gibt sogar noch ein Video von mir, das war, glaube ich, Mitte Februar, genau zu Corona, wo ich eigentlich eine sehr grobe Fehleinschätzung dazu abgegeben habe, weil ich halt gesagt habe, ja, Corona, das ist für mich nichts anderes als Schweinegrippe und so ungefähr nach diesem Stil. Und das wird nicht lange in den Medien und so weiter bleiben. Ja, war natürlich eine grobe Fehleinschätzung. Aber ich habe wohlwissend, dass natürlich ich auch falsch liegen kann, schon gesagt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen davon gerade in so einer vernetzten Welt sehr gravierend sein können und auch länger anhalten können als früher. Habe dann einfach irgendwo es angefangen hat zu crashen an der Börse, das gemacht, was ich immer mache, nämlich, dass ich dann einfach nach und nach Aktien kaufe. Und zwar immer in gewissen Zeitraum. Also ich habe, als es so die ersten 10% runtergeht, habe ich angefangen zu investieren. Als es dann noch weiter runtergeht, habe ich noch weiter investiert. Und ich habe ein Stück weit einfach Aktien nach und nach gekauft, die ich interessant finde. Und
hast du dann einen festen Plan, dass du sagst, oder einfach so aus dem Bauch heraus? Oder sagst du, nee, nach 10%, 20%, 30%? Und dafür habe ich beispielsweise eine Cashquote von 30%, die ich dann sukzessive investiere.
Genau, eigentlich so ziemlich genau nach diesem Schema. Das kann man aber das ist natürlich dann in der Praxis alles, vor allem wenn es gerade drunter und drüber geht, gar nicht immer so einfach umsetzbar. Ja. Aber ich habe ja, das Gute ist ja, wenn man Aktien analysiert, dann hat man ja immer, je länger man auch so ein Unternehmen kennt, man hat ja immer ungefähr so eine Vorstellung, so in welcher Preisrange bewegt sich das Unternehmen in normalen Zuständen, wie stark ist es mal in den letzten Phasen gefallen, beispielsweise bei Facebook im Datenskandal ging es ja mal ordentlich nach unten, um 30% innerhalb von 2 Tagen und so. Also man lernt das ja so mehr und mehr ein bisschen kennen. Und dann habe ich ja immer so eine Vorstellung ungefähr, okay, nehmen wir mal eine Ferrari-Aktie beispielsweise, ist für mich interessant ab unter 120 Euro. So, wenn du dir die Zahlen von Ferrari mal anguckst und die Marke und du hast ja eine bestimmte Vorstellung davon, ob das Unternehmen in Zukunft noch weiter Wert schaffen wird. Und dann kaufe ich halt einfach Ferrari, je nachdem, wie viel Geld ich jetzt gerade investieren will und sage mir, okay, es gibt noch ein paar andere Aktien, die ich auch kaufen will. Und ob das jetzt sozusagen dann minus 10% oder minus 15%, das sind eigentlich nicht so relevant. Ja, wichtig ist nur, man verschießt nicht gleich alles, weil es kann ja sehr häufig noch weiter runtergehen. Und so ist es ja dann auch genau gekommen. Ja.
Ja.
Und dann hat man mal mehr, mal weniger Glück. Das ist, manchmal kaufst du irgendwie und ein paar Tage später ist die Aktie nochmal 10% günstiger oder so. Da darf man sich dann aber überhaupt nicht irgendwie wirklich so Sorgen drüber machen, weil es ist einfach normal, das kann man nicht perfekt abtimen. Ja. Aber grundsätzlich habe ich schon den Ansatz, wenn es kracht, dann kaufe ich. Und zwar, das mache ich so wie Costolani, egal aus welchem Grund. Ja. Egal aus welchem Grund, wenn die Börse kracht, dann wird gekauft. Ja.
Ja, aber war das nicht sogar in deiner Gruppe, wo dann sogar sich so ein paar haben dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass sie alles genau vorhergesehen haben und zum Höhepunkt verkauft und dann short gegangen
wird?
Ja, aber die tauchen wahrscheinlich immer auf, so eine Situation. Ne?
Ja. Das sind ja die auch von South Park, der Captain Hindsight.
Ja, ja, genau, richtig.
Der, der weiß ganz genau hinterher, wie die Leiter. Gut, aber natürlich mag das auch durchaus sein, dass es diese Leute gibt. Dann ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Also so gut bin ich einfach nicht. Deswegen verkaufe ich auch nicht sehr oft Aktien irgendwie aufgrund von solchen Market-Timing-Überlegungen. Aber jetzt, wenn du jetzt wahrscheinlich, das kommst du ja sprechen, wenn du jetzt fragst, was ist denn die aktuelle Positionierung oder die aktuelle Einschätzung, da bin ich schon relativ unsicher und stelle mir solche Fragen täglich, welche Geschäftsmodelle ich jetzt wirklich als relativ stabil im Kontext von dieser ganzen Corona-Krise und der jetzt potenziell sehr dramatisch folgenden Wirtschaftsentwicklung sehe. Und da ist ja zum Beispiel auch immer wieder vorgekommen, dass ich solche Aktien wie Sixt beispielsweise jetzt auch verkauft habe wieder, weil ich halt glaube, dass die bei einer zweiten Corona-Welle und Lockdown halt eben ähnlich dramatisch wieder einstürzen würden und dann wieder umschichte in Aktien, die ich halt eben etwas stabiler erachte, wie zum Beispiel im Gaming-Sektor. Weil ich glaube, dass gerade die Entwicklung in dem Gaming-Bereich, da gibt es ja, ich kann mal ein paar nennen, einmal die Entwicklung hin zu immer mehr digitalem Vertrieb von einzelnen Spielen. Also in der Regel früher, weiß nicht, wie sehr du ein Gamer bist, aber früher hast du noch bei
nicht
Promarkt.
So.
Okay, hast du noch bei Promarkt oder Mediamarkt deine Spiele gekauft? Und wenn es natürlich einen Lockdown gibt, kannst du dort nicht hin. Aber es gibt jetzt immer mehr die Entwicklung eben zu dem digitalen Erwerb von den Spielen, was einerseits die Kunden unabhängig macht. Das heißt, ich kann sozusagen im PlayStation Network direkt mir das Spiel kaufen oder eben auf Steam oder auf GOG oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite, das natürlich auch interessant für die jeweiligen Unternehmen ist, weil sie natürlich eigentlich einen großen Mittelsmann mit dem Einzelhandel ausgeschaltet haben und sich sowas natürlich auch sehr positiv aufs Geschäft auswirkt. Und das sind für mich zum Beispiel Geschäftsmodelle aktuell, auf die ich verstärkt setze, weil ich glaube, auch die werden, sollte es jetzt noch weiter krachen, was ich persönlich nicht weiß, auch die werden dann wieder in Mitleidenschaft gezogen werden und werden auch fallen, aber die werden halt eben nicht sterben, die Unternehmen. Ne?
Ja, ich glaube, das Letzte übrigens, was ich durchgespielt habe, war vor ziemlich genau 20 Jahren Panzergeneral 3D.
Das klingt schon mal gut.
Das war tatsächlich auch auf CD, ja. Aber ich denke mal auch mit deiner Aufteilung, wie du sie jetzt hast, da bist du ja auch vor dem großen Ungewissen, was jetzt kommt, halbwegs gut gewappnet, oder? Solide Cashquote, verschiedene Produktivwerte, Direktbeteiligung, ein bisschen Krypto, Edelmetalle.
Genau, und was jetzt so den Aktienbereich angeht, würde ich halt auf jeden Fall, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber würde ich halt jedem Zuschauer unbedingt auch raten, EU, also über diesen EU-Raum hinaus zu denken, ja. Und jetzt nicht Aktien nur aus Deutschland und irgendwie Frankreich oder so zu halten. Weil das natürlich schon, also du selber, du bist ja, glaube ich, auch so in USA, Kanada und so, machst du ja, glaube ich, sehr viel so. Und das sind halt so, dass man also eben auch, und da muss man, also ich mache jetzt zum Beispiel persönlich keine große Währungsabsicherung, was ja auch immer wieder ein sehr häufig diskutiertes Thema ist, gerade auch unter Leuten, die so in dieser libertären Szene sind und Tichys Einblick und so weiter lesen, das geht ja sehr viel um, dass man halt sagt, okay, der Euro wird irgendwie zusammenkrachen und was wird dann passieren und so. Wenn ich aber jetzt in Unternehmen investiert bin, die global ihre Produkte absetzen, dann habe ich natürlich dadurch indirekt automatisch so eine kleine Währungsabsicherung eingebaut, ja, weil eben Netflix beispielsweise, die kriegen natürlich überall auf der Welt die entsprechende Landeswährung ausgezahlt. Und wenn jetzt der Euro zusammenkracht, natürlich wäre das, was auch immer das jetzt bedeuten soll konkret, wäre das wahrscheinlich auch Aktienmärkte sehr schädlich, aber es würde ja trotzdem eine gute Diversifikation bedeuten. Und ich meine, schlussendlich ist, was das Thema angeht, mein Ansatz auch immer der, dass man Unsicherheit eigentlich gar nicht überwinden sollte unbedingt oder irgendwie so sich damit abfinden sollte, von wegen, du musst irgendwie deine Strategie oder dein Portfolio möglichst gut gegen Risiken schützen, sondern auch wieder, ne, Nassim Taleb, antifragil.
Genau.
will. Also, dass du im Endeffekt sagst, wie kann ich mich denn ausrichten, genau, antifragil, wie kann ich mich denn selber so ausrichten, dass ich durch Unsicherheit selber profitiere? Ja, und dass ich halt eben sage, ich bin gar kein Mensch, der irgendwie ständig Angst hat und Sorge hat um alles, weil ich weiß eh, dass alles den Bach runtergehen kann und auch, egal wie gut ich diversifiziere, trotzdem kann es sein, dass meine ganzen Vermögenswerte abbrauchen. Und was tue ich denn, wenn alles auf Null gesetzt wird, ja, und ich wieder von neu anfangen muss? Und wenn du sagst, okay, ich bilde mich selber dahingehend, dass ich weiß, was es für Möglichkeiten gibt und ich bleibe auf dem aktuellen Stand und ich lerne zum Beispiel Spanisch oder Englisch auch zusätzlich, dass ich auch in anderen Ländern arbeiten könnte und so weiter. Und ich versuche hier einfach, mich auf so ein Level zu bringen, dass ich eben sage, selbst wenn alles auf Null geht, ja, dann muss ich halt eben von vorne anfangen, aber das würde mich nicht umbringen, ja.
Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Ja. Wer mehr von dir wissen möchte oder dich vielleicht noch nicht kennt oder die, man muss ja sagen, mit Kopf-Familie nicht kennt, weil es gibt ja neben Aktien mit Kopf, gibt es ja mittlerweile Immobilien, Versicherungen, Steuern und Reselling mit Kopf, ne?
Genau. Und Immobilien, ja.
Genau. Wo findet man mehr von dir?
Ja, genau. Einfach, ich würde sagen, einfach auf YouTube bei Aktien mit Kopf, da kriegt man eigentlich dann auch alles andere weitere, also auch was den Podcast betrifft zum Beispiel, mit. Ja, das reicht dann auch schon an
Werbung. Podcast auch.
Wenn man dann irgendwelche Sachen gut findet von mir, dann kann man sie auch kaufen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, also Podcast auch sehr empfehlenswert. Du bist, glaube ich, neben dem Finanzrocker, Finanzvisier und dem Stefan Obersteller der Einzige, wo ich wirklich alle Folgen gehört habe.
Wow, krass.
Ja, ja, weil es eben diese richtige, die schöne Mischung aus Unterhaltung und Information. Und ja, wer über die Geldanlage, glaube ich, so da reinlesen möchte, wie du sie auffasst, der passend zur Einstellung den rationalen Kapitalisten lesen, ne? Das ist, glaube ich, auch so dein bekanntes Buch.
Genau.
Ja. Auch lesenswert gibt es, glaube ich, auch als Hörbuch.
Ja, ja, genau.
Genau. Wer also ohnehin mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht bei Audible ein Abo zu holen, der kann das dann gleich mit umsonst beziehen.
Wobei ich da sagen muss, beim Hörbuch am besten dann irgendwie so auf 1,25 Geschwindigkeit stellen oder so. Haben mir viele gesagt, dass ich da etwas langsam spreche.
Ja, aber vielleicht will man die Gedanken ja auch wirken lassen. Dann, ja. Ein bisschen Zeit gehört ja auch dazu. Ja. Kolja, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ich auch.
Und ja, ich wünsche dir viel Salud, Dinero y Amor.
Tut er mehr, amigo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y cerveza. Ciao.
Tschüss.